der Lannisters. »Hört mich brüllen«, erwiderte Tyrion grinsend, »die Worte der Lannisters.« »Wenn ich die Wahrheit sagen soll, ist von meinem Blut im Grunde nichts vergossen worden, auch wenn ich ein-, zweimal kurz davor stand. Morik und Jyk sind tot.«
»Ich vermute, du willst neue Männer haben.«
»Macht euch keine Mühe, Vater. Ich habe mir ein paar eigene Leute besorgt.«
Er probierte einen Schluck vom Bier. Es war braun und hefig, so dickflüssig, dass man es fast kauen konnte. Sehr gut, wirklich und wahrhaftig. Eine Schande, dass sein Vater die Wirtin gehängt hatte.
»Was macht euer Krieg?«
Sein Onkel antwortete.
»Einstweilen geht es gut. Sir Edmure hatte kleine Trupps an seinen Grenzen verteilt, die unsere Überfälle unterbinden sollten, und dein hoher Vater und ich waren in der Lage, die meisten von ihnen allmählich aufzureiben, bevor sie sich vereinigen konnten.«
»Dein Bruder hat sich bisher mit Ruhm und Ehre überhäuft«, berichtete sein Vater.
»Er hat die Lord Vance und Piper am Golden Tooth zerschlagen und der versammelten Macht der Tullys unter den Mauern von River Run standgehalten. Die Lords vom Trident wurden in die Flucht geschlagen. Sir Edmund Tully wurde gefangen genommen, dazu viele seiner Ritter und Bundesgenossen. Lord Blackwood hat einige Überlebende zurück nach River Run geführt, wo James sie belagert. Der Rest ist in die eigenen Festungen geflohen.«
»Dein Vater und ich haben sie uns abwechselnd vorgenommen«, sagte Sir Kevin. »Nachdem Lord Blackwood nicht mehr da war, fiel Raventree sofort, und Lady Went hat Harrenhal aufgegeben, da ihr die Leute fehlten, es zu verteidigen. Sir Gregor hat die Pipers und die Brackens niedergebrannt.«
»So dass ihr keine Gegner mehr habt?« sagte Tyrion.
»Nicht ganz«, sagte Sir Kevin. »Die Melisters halten noch immer Seaguard, und Walder Frey lässt seine Truppen an den Twins aufmarschieren.«
»Wie dem auch sei«, sagte Lord Tywin, »Frey zieht nur ins Feld, wenn ein Sieg in der Luft liegt, und im Augenblick wittert er seinen Untergang. Und Jason Melister fehlt die Kraft, allein zu kämpfen. Hat Jaime erst River Run gestürmt, werden die beiden eilig auf die Knie fallen. Wenn die Starks und die Arryns nicht vortreten, um sich uns entgegenzustellen, ist dieser Krieg so gut wie gewonnen.«
»Ich würde mir nicht allzu viele Gedanken um die Arryns machen, wenn ich an eurer Stelle wäre«, sagte Tyrion. »Die Starks sind eine andere Sache, Lord Eddard.«
»Ist unsere Geisel«, sagte sein Vater. »Er wird keine Armeen führen, solange er in einem Kerker unter dem Red Keep schimmelt.«
»Nein«, gab Sir Kevin ihm recht. »Aber sein Sohn hat zu den Fahnen gerufen und sitzt auf Moat Cailin, von einem starken Heer umgeben.«
»Kein Schwert ist scharf, solange es nicht geschliffen ist«, erklärte Lord Tywin. »Der junge Stark ist noch ein Kind. Zweifellos findet er Gefallen am Klang der Kriegshörner und dem Anblick seiner flatternden Banner im Wind, aber am Ende ist es doch Schlachterwerk. Ich frage mich, ob er den Mumm dazu hat.«
Die Lage war interessant geworden während seiner Abwesenheit, dachte Tyrion.
»Und was tut unser furchtloser Monarch, während dieses Schlachterwerk vollbracht wird?« fragte er. »Wie hat meine liebreizende Schwester es mit ihrer Überredungskraft geschafft, Robert die Zustimmung zu entlocken, dass sein liebster Freund Ned eingekerkert werden soll?«
»Robert Baratheon ist tot«, erklärte ihm sein Vater. »Dein Neffe regiert in King's Landing.«
Das erstaunte Tyrion nun doch.
»Meine Schwester, meint ihr?«
Er nahm noch einen Schluck vom Bier. Das Reich würde sich verändern, wenn Cersei anstelle ihres Mannes regierte.
»Falls du dich mit dem Gedanken tragen solltest, dich nützlich zu machen, gebe ich dir ein Kommando«, sagte sein Vater. »Mark Piper und Carol Vance sitzen uns im Nacken, plündern unsere Ländereien jenseits des Roten Armes.«
Tyrion schnalzte mit der Zunge.
»Eine Frechheit, sich zu wehren. Für gewöhnlich würde ich gern solche Dreistigkeit strafen, Vater. Die Wahrheit allerdings ist, ich habe andernorts dringende Geschäfte zu erledigen.«
»Tatsächlich?«
Lord Tywin wirkte nicht erstaunt.
»Außerdem machen sich einige von Ned Starks Leuten zum Ärgernis, indem sie meine Nachschublinien überfallen. Beric Dondarrion, ein kleiner junger Lord im Wahn des Heldenmuts,
Er hat diesen fetten Witz von einem Priester bei sich, der gern sein Schwert in Brand setzt. Glaubst du, du wärest in der Lage, mit denen fertig zu werden, wenn du dich auf den Weg machst, ohne allzu viel Aufhebens?«
Tyrion wischte seinen Mund mit dem Handrücken und lächelte. »Vater, es wärmt mein Herz, wenn ich daran denke, dass du mir so viele Soldaten anvertrauen willst. 20? 50? Bist du sicher, dass du so viele entbehren kannst? Nun, gleichgültig, falls ich auf Thoros und Lord Beric stoßen sollte, werde ich ihnen beiden den Hosenboden versohlen.«
Er kletterte von seinem Stuhl und watschelte zur Anrichte, wo ein runder, geäderter Käse von Obst umgeben lag.
»Vorher allerdings gibt es dann noch das eine oder andere Versprechen, das ich selbst einlösen muss«, sagte er, während er einen Keil herausschnitt. »Ich brauche 3000 Helme und ebenso viele Kettenhemden, dazu Schwerter, Spieße, stählerne Speerspitzen, Keulen, Streitäxte, Panzerhandschuhe, Halsbergen, Beinschienen, Brustpanzerwagen, um das alles zu transportieren.«
Die Tür in seinem Rücken brach mit lautem Krachen auf, so heftig, dass Tyrion fast den Käse fallen ließ. Fluchend sprang Sir Kevin auf, als der Hauptmann der Garde durch den Raum flog und gegen den Kamin prallte. Als er in die Asche sank, sein Löwenhelm schief auf dem Kopf, brach Shagga das Schwert des Mannes auf einem Knie, das dick wie ein Baumstamm war, in zwei, warf die Teile zu Boden und schlurfte in den Schankraum. Sein Gestank ging ihm voraus, reifer als der Käse und im geschlossenen Raum schlicht überwältigend.
»Kleiner Rotrock«, knurrte er, »wenn du noch mal dein